Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Corona-Pandemie geht weiter. Bundesweit sind die Zahlen zwar immer noch relativ niedrig, aber regional sind sie dafür umso höher. Zum Beispiel in einigen Kreisen in Nordrhein-Westfalen nach einem Ausbruch beim Fleischhersteller Tönnies. In Gütersloh und Warendorf wird das öffentliche Leben deshalb jetzt wieder stärker eingeschränkt. Welche Maßnahmen jetzt sinnvoll sind, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute in Forschung aktuell auch noch um die psychologischen Aspekte der Pandemie und um Vulkanausbrüche auf Island, die unter bestimmten Bedingungen besonders gefährlich werden können. Am Mikrofon ist Michael Bördeker. Guten Tag. Die lokalen Ausbrüche einschränken, die Fallzahlen senken. Das ist das Ziel vieler Maßnahmen, die gerade für Nordrhein-Westfalen diskutiert werden. Daran, wie sich Infektionskrankheiten verbreiten und wie sich das im Computer modellieren lässt, arbeitet Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin. Er ist Physiker und Biologe. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie sich aus epidemiologischer Sicht solche lokalen oder regionalen Ausbrüche wohl am besten eindämmen lassen.
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Erstmal muss man verstehen, dass wir in so einem Regime sind, bei dem jetzt das quasi charakterisiert ist durch so lokales Aufflammen. Und das ist ganz generisch für dynamische Prozesse, die sozusagen an so einem kritischen Punkt sind, die quasi sich nicht entscheiden können, soll es wieder nach oben losgehen oder soll es verschwinden. Und da ist es sehr charakteristisch, dass dann so lokale Ausbrüche stattfinden. Und die einzudämmen, da gibt es verschiedene Methoden. Das sind die ähnlichen Methoden, die sozusagen am Anfang der Pandemie angewendet wurden, dass man halt versucht, sehr schnell die Ansteckungsketten zu rekonstruieren, um dann die Menschen, die gegebenenfalls unsichtbar angesteckt worden sind, zu identifizieren.
Also genau das Gleiche, was auch auf Bundesebene vorher schon passiert ist, dass man versucht, Infektionsketten nachzuvollziehen, Kontakte zu verhindern, die Leute dazu zu bewegen, dass sie Masken tragen, all dieses?
Genau, also insbesondere ist es halt bei diesen lokalen Ausbrüchen dann sehr wichtig, dass man versucht, die Transmissionsketten zu rekonstruieren. Globalere Dinge wie Masken tragen, Abstand halten, sollten natürlich immer noch eingehalten werden, damit das sozusagen nicht aus diesem Regime, in dem es so lokale Ausbrüche gibt, wieder in ein Regime, dynamisches Regime läuft, wo es halt global überall anwächst.
Jetzt wurden erstmal regional wieder Lockdowns verkündet in einzelnen Kreisen, erstmal bis zum 30. Juni. Was glauben Sie, reicht das, um die Ausbreitung erstmal etwas einzuschränken?
Ja, man hat ja gelernt, was funktioniert, gerade auch in den ersten Wochen, als die Zahlen noch sehr stark explodiert sind und dann halt durch die Maßnahmen auch wieder eingedämmt worden sind. Das heißt, man ist da eigentlich jetzt auch schon so gewappneter und weiß, was gut funktioniert und weiß auch, was nicht so gut funktioniert. Also Sie erinnern sich, am Anfang der Pandemie wurde lange diskutiert über Masken und das Tragen von Masken. Das war alles sehr politisch. Mittlerweile ist das zur sozialen Norm geworden. Das heißt, selbst wenn Leute aufhören, Masken zu tragen, wenn es dann wieder losgeht, dann tragen sie halt wieder. Da ist halt so keine Schwelle mehr zu überwinden.
Es gibt auch noch neue Ideen, zum Beispiel Beschränkungen für Touristen, die aus solchen Gebieten kommen mit erhöhten Fallzahlen. Zum Beispiel will Niedersachsen keine Touristen mehr aus dem Bereich Gütersloh beherbergen. Ist sowas auch eine sinnvolle Maßnahme?
Also Reisebeschränkungen sind generell immer nicht so effektiv wie das Beschränken von Kontakten. Also alle Modelle in diesem Bereich, und das ist lange auch schon bekannt in der Community der Wissenschaftler, die solche Prozesse modellieren, Reisebeschränkungen sind nicht so effektiv wie das Beschränken von Proximität oder Übertragungsgeschehen. Insofern mag das was helfen, aber es ist sicherlich nicht so effizient wie einzelne Übertragungen oder die Übertragungsdynamik einzuschränken.
Diese Idee der Reisebeschränkung gibt es nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Zum Beispiel hat in Österreich gerade der Bundeskanzler Sebastian Kurz eine partielle Reisewarnung verkündet für Menschen eben aus Nordrhein-Westfalen. Ist so etwas über die Grenzen von Ländern hinweg sinnvoll?
Also das Einschränken von Reisen, das führt ja dazu, dass die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass Menschen das Virus wieder von einem Gebiet in ein anderes tragen. Dadurch, dass aber das Virus ja noch überall zirkuliert und hier vielleicht ab in manchen Regionen vielleicht auch schon gar nicht mehr zirkuliert, das mag schon sein, aber so als Ganzes gesehen ist das ja noch überall präsent. Das heißt, es kann natürlich sein, dass durch so eine Reise dann wieder von einem lokalen Ausbruchsgeschehen das Virus wieder in eine andere Region getragen wird, wo es aber wahrscheinlich auch immer noch zirkuliert. Insofern hat man dann nicht so sehr viel gewonnen, es sei denn, man hat tatsächlich ganze weite Bereiche, wo das die tatsächlich virusfrei sind. Davon ist aber nicht auszugehen.
Eine andere Idee gibt es auch noch vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Der hat jetzt andere Bundesländer aufgerufen, dass sie doch Urlauber aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf willkommen heißen sollen, wenn sie vorher negativ auf das Coronavirus getestet worden sind. Ist das ein sinnvolles Vorgehen, dass man Menschen, die verreisen wollen, testet und wenn sie negativ getestet werden, dann ja, sollen sie ruhig verreisen?
Naja, also testen ist immer gut, weil man dann hinterher mehr weiß. Und im Prinzip ist das natürlich irgendwie eine total plausible Idee zu sagen, wenn Leute negativ getestet sind, dann können sie sich natürlich freier bewegen oder wenn Leute schon immun sind gegen das Virus. Aber ja, das muss natürlich sozusagen politisch einsortiert werden, ob man sowas machen kann oder nicht, weil man ja gleichzeitig die Gesellschaft dann sozusagen segregiert in Leute, die getestet sind und welche, die es noch nicht sind. Das muss man halt politisch entscheiden. Generell aber muss man einfach sagen, ist dieser Fokus auf Reisebeschränkungen vergleichsweise sinnlos, wenn man nicht gleichzeitig ganz stark sich darauf konzentriert, das Infektionsgeschehen, die Transmission, die durch physische Proximität gefördert werden oder durch verringertes Abstandshalten gefördert werden, wenn man darauf achtet, also dass die Leute weiterhin Abstand halten und weiterhin Masken tragen, das ist der Weg, den man gehen sollte. Und der lässt sich dann auch leicht umsetzen.
Sagt Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin. Er forscht an der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Genauer erforscht werden soll jetzt auch die Verbreitung von Covid-19 in den Kreisen in Nordrhein-Westfalen, wo jetzt die Zahlen so stark gestiegen sind. Ein Team der Universität Bonn ist vor Ort und kurz vor der Sendung gab es dazu eine Pressekonferenz mit Professor Martin Exner vom Universitätsklinikum Bonn. Der Infektiologe hat dort erklärt, warum sich das Virus ausgerechnet in Fleischbetrieben wie Tönjes so gut ausbreiten konnte. In dem Teil des Betriebs, wo die Tiere zerlegt wurden, gab es besonders viele Ansteckungen.
In diesem Zerlegebereich muss stark körperlich von den Mitarbeitern gearbeitet werden. Sie stehen an Bändern und müssen mit hoher Geschwindigkeit auch Zerlegearbeiten mit Messern durchführen.
Und es kommen noch weitere Punkte hinzu, die die Ausbreitung des Virus dort begünstigen. Die Luft wird dort gekühlt auf 6 bis 10 Grad.
Und dann wird die Luft immer wieder aus dem Raum in Kühlsysteme hineingebracht und in den Raum wieder zurückgegeben.
Und dadurch verbreiten sich Martin Exner zufolge Aerosole besonders gut. Einiges hätte man schon vorher gewusst, sagt er, aber...
Aber was bisher nicht bekannt ist, das ist, dass hier unter solchen Bedingungen Umluft ein Aerosol in Bewegung halten kann und dass das ein weiterer bislang übersehener Risikofaktor ist. Das ist die entscheidende Botschaft, die ich jetzt hier zu berichten habe.
Und deswegen müsse auch über neue Maßnahmen nachgedacht werden, etwa über UV-Licht, um Viren zu bekämpfen oder über neue Mundschutzfilter, mit denen man auch bei harter körperlicher Arbeit noch atmen kann oder auch Hochleistungsfiltration für die Luft im Raum. So viel für den Moment zum akuten Infektionsgeschehen in Deutschland. Wir bleiben aber noch einen Moment bei der Corona-Pandemie. Und zwar bei den psychologischen Aspekten. Wie wirkt sich die Pandemie psychisch aus und was sollten Entscheidungsträger in Zukunft berücksichtigen? Mehrere Fachgesellschaften für Psychologie haben dazu jetzt ein Papier verfasst und eine der Autorinnen ist Birgit Spienert. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Wir Menschen seien eher schlecht darin, Risiken zu bewerten, heißt es in diesem Papier. Ich habe Birgit Spienert gefragt, was ist, wenn jetzt die Infektionszahlen wieder steigen? Werden die Menschen dann das Risiko wahrnehmen und sich entsprechend wieder vorsichtig verhalten?
Ich glaube, dass sie das tun werden. Und ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können selber etwas tun, um sich und andere zu schützen. Sie können das als Gemeinschaft erreichen. Wir sind nicht Spielball einer Pandemie, sondern wir können sehr genau hinschauen, wir können Daten sammeln, beobachten und dort, wo etwas passiert, schnell handeln. Und dafür ist es natürlich wichtig, ein gutes Krisenmanagement zu haben, dass man sehr genau weiß, was sind die wirksamen Maßnahmen und diese dann auch konsequent anwendet.
Dass man die Maßnahmen anwendet, ist das eine. Andererseits muss das Ganze ja auch kommuniziert werden von den Verantwortlichen, von der Regierung, von den Gesundheitsämtern, dem Robert-Koch-Institut. Haben Sie da in dem Papier Ideen, was da noch verbessert werden könnte?
Ja, darauf geht unser Papier im Besonderen ein, denn die Kommunikation dessen, was passiert gerade und was müssen wir tun, um es gut zu bewältigen, ist ein sehr wesentlicher Baustein in allem. Wir merken das an uns selber, wenn uns etwas gut erklärt wird, nachvollziehbar kommuniziert wird, gerne auch widerspruchsfrei, was ja manchmal etwas schwierig ist, dann sind wir eher bereit, dem zu folgen, als wenn es vage, widersprüchliche Aussagen gibt. Und insofern ist das Management von Informationen, wem werden welche Informationen wie dargeboten, damit sie auf fruchtbaren Boden fallen, Kommunizieren ist ganz, ganz wesentlich.
Und wie ließe sich das möglichst optimal gestalten?
Zum einen muss es zielgruppengerecht sein. Es gibt Personengruppen, die wollen es vielleicht aus einer Fachperspektive heraus erklärt haben. Wir hören ja jetzt sehr viel auch von den Virologen, aber auch von Wirtschaftswissenschaftlern, also von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, die es auf einem sehr hohen Niveau erklären, sehr, sehr detailgetreu dann auch. Und dann gibt es aber auch Zielgruppen, die wollen es eher auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, die interessieren nur bestimmte Aspekte, oder sie wollen es vielleicht auch in einfacher Sprache, das ist ja jetzt auch ein Trend, dass man Nachrichten auch in einfacher Sprache kommuniziert. Also das ist das Wesentliche, dass es wirklich adressatengerecht ausgesandt wird.
Jetzt ist es in Deutschland so, dass wir im Vergleich mit vielen anderen Ländern bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen sind, aber das kann sich ja auch wieder ändern. Lokal ändert sich das ja auch schon. Es gibt Ausbrüche aktuell im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die Lage ist nicht deutschlandweit gleich, sondern es gibt große Unterschiede auch lokal. Wie ist das psychologisch zu bewerten? Wie ist das für die Menschen, die in so einem Kreis leben? Empfinden die das als unfair, als ungerecht? Führt das dazu, dass die weniger Lust haben, sich an die Maßnahmen vielleicht zu halten?
Ja, das ist eine neue Herausforderung, die aus den neuen Regeln jetzt erwächst. Die Regel zu sagen, ein Lockdown wird nicht mehr national gemacht, sondern er wird dort vollzogen, wo ein Kreis betroffen ist. Das ist ja erstmal sehr sinnvoll. Jetzt muss man dann aber sagen, es ist ja nicht der ganze Kreis, ob es jetzt Gütersloh oder Warendorf ist, dann betroffen, sondern manche Orte sind mehr betroffen als andere und schon kommt es wieder zu Ungerechtigkeitswahrnehmungen. Man kann aber natürlich diese Lockdown-Maßnahmen auch jetzt nicht immer kleiner schnüren, sondern man muss schon vorher definieren, wie will ich das anwenden, und dann ist es schwierig zu sagen, im Kreis Warendorf werden jetzt nur bestimmte Regionen dem Lockdown unterzogen. Also auch dafür gibt es keine ganz einfachen Lösungen, die man sich wahrscheinlich wünschen würde.
Jetzt geht es in dem Positionspapier um viele verschiedene Punkte aus psychologischer Sicht. Was würden Sie sagen, was wäre die wichtigste Maßnahme, die wir in Deutschland ergreifen sollten?
Ich glaube, die wichtigste Maßnahme ist, dass wir weiterhin das Gefühl haben, wir können diese Krise gut bewältigen. Das hat was mit dem Gefühl der Kontrolle zu tun. Und da können Politiker einiges für tun, da können die Medien einiges für tun und auch wir selber, indem wir uns dabei beobachten, wie sprechen wir denn über die Dinge, die passieren. Was sind die Dinge, die wir realistischerweise tun können? Tun wir sie auch? Sprechen wir darüber? Und nicht zu viel Aufmerksamkeit auf Dinge zu fokussieren, die nicht gut funktionieren. Es sei denn, wir sehen eine Chance, sie zu verbessern. Dann sollten wir natürlich auch an diesen Dingen arbeiten. Aber ich glaube, mit dem Hebel eben zu sagen, es gibt eine Menge, was wir selber tun können, mit diesem Hebel können wir, glaube ich, am meisten bewirken.
Birgit Spienert ist Professorin für Psychologie und hat ein neues Papier mit verfasst. Es geht um sinnvolle Maßnahmen, um die Pandemie in Zukunft psychologisch gut zu bewältigen. Was macht manche Vulkanausbrüche besonders gefährlich? Darum ging es diese Woche auf der Goldschmidt-Konferenz der Geochemiker. Statt auf Hawaii fand die Konferenz dieses Jahr coronabedingt nur virtuell im Internet statt. Zuletzt hatte 2010 der Ausbruch des Eyjafjallajökull gezeigt, dass Vulkanausbrüche auch weltweite Folgen haben können. Aber welche Faktoren bestimmen eigentlich, wie gefährlich ein Ausbruch ist? Isländische Forscher der Universität Reykjavik haben die Folgen von früheren Ausbrüchen miteinander verglichen und so die Ursachen für die Unterschiede bestimmt. Dagmar Röhrlich berichtet.
Es geschah zu Pfingsten 1783. Am Morgen des 8. Juni rissen plötzlich im Süden Islands Spalten und Krater auf und Lava strömte heraus. Das war der Beginn eines der größten Ausbrüche in historischer Zeit, eines Ausbruchs mit weltweiten Auswirkungen. Denn vulkanische Gase und Aschen, die hoch hinauf in die Atmosphäre geschleudert wurden, verdunkelten die Sonne und sorgten für einen Temperatursturz. Auf der Nordhalbkugel sanken die Durchschnittstemperaturen für 2 Jahre wohl um 1,5 Grad ab.
Durch den berühmten Laki-Ausbruch starben rund 20% der isländischen Bevölkerung an den direkten und indirekten Folgen. Für die Isländer können die Umweltfolgen solcher Ausbrüche ganz gravierend sein.
Erklärt Sigurdur Gíslason von der Universität Reykjavik. Historische Quellen berichten, dass die Isländer damals die Asche von den Weiden kehren mussten, damit das Vieh etwas zu fressen hatte. Allerdings war das Gras durch Fluor, das an der Oberfläche der Vulkanasche klebte, giftig geworden, wodurch das Vieh starb.
Damit diese Fluorose auftritt, braucht man keinen großen Ausbruch. Es reicht, wenn er zur Unzeit stattfindet, im zeitigen Frühjahr etwa oder während der Weidesaison.
Genau das machte den Laki-Ausbruch so verheerend. Er kam zur Unzeit.
Als der Ausbruch begann, schien die Sonne fast rund um die Uhr. Doch wenn die Sonne scheint, oxidiert besonders viel des freigesetzten Schwefeldioxids zu Schwefelsäure. Außerdem lief die Eruption in einer regenreichen Gegend. Und wenn es regnete, war es saurer Regen. Dessen Probleme sind ja durch das Waldsterben in den 1970er Jahren bekannt. Der Laki-Ausbruch blies fast 120 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Luft. Das ist viel mehr als das, was während des Emissionsmaximums Mitte der 70er Jahre während eines ganzen Jahres in ganz Westeuropa, Kanada und den USA freigesetzt worden ist.
Und da die Sommer in Island vergleichsweise windstill sind, schlängelte sich die Wolkenfahne über die Insel und richtete den größtmöglichen Schaden an. Doch das Problem blieb nicht lokal, denn Winde transportierten die Schwefelsäuretröpfchen nach Europa. In Frankreich und auf den britischen Inseln starben vor allem Landarbeiter an Lungenschäden und der Klimaabsturz verursachte Missernten und Hungersnöte.
Die Rahmenbedingungen haben also die Effekte maximiert. Ganz anders war es 2014 bei einem Ausbruch des Baudarbunga. Der war zwar 10-mal kleiner als der des Laki vor rund 200 Jahren, aber der größte seit damals. Und wir wissen jetzt, dass diesmal die Rahmenbedingungen die Umweltfolgen minimierten.
Der Ausbruch lief über den Winter. Das Vieh war nicht auf der Weide und die Oxidation des Schwefeldioxid zu Schwefelsäure war längst nicht so effizient. Außerdem fand die Eruption in einer Region statt, die im Regenschatten liegt, sprich die Probleme mit saurem Regen waren geringer und sehr kräftige Winterwinde bliesen die Schadstoffe schnell auf den Nordatlantik hinaus. Auf so viel Glück hoffen die Isländer auch beim nächsten Mal wieder. Der Grund?
Der Grímsvötn im Südosten könnte bald ausbrechen, ebenso Hekla im Süden. Und jetzt gab es in einer Bruchzone im Norden Islands ein Erdbeben der Stärke 5,8. Wir müssen also immer auf der Hut sein und versuchen, so gut wie möglich damit zu leben.
Vulkanausbrüche können sehr tödlich oder relativ harmlos ausfallen. Ausschlaggebend sind mehrere Umstände. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen aus der Wissenschaft, heute von und mit Lucian Haas.
Astronomen finden Spuren eines unerwartet massereichen Neutronensterns. Ein solches Himmelsobjekt konnte nie zuvor nachgewiesen werden. Seine Masse übertrifft die der größten bekannten Neutronensterne. Das sind kollabierte Sterne. Zugleich ist seine Masse aber auch kleiner als die der kleinsten bekannten schwarzen Löcher. Objekte in diesem Massebereich galten bisher als nicht möglich, beziehungsweise nicht existent. Die Entdeckung bedeutet, dass man die Theorien wird überarbeiten müssen, in welchen Grenzen Neutronensterne oder schwarze Löcher entstehen. Die Entdeckung gelang einem internationalen Forscherteam mit Hilfe von Gravitationswellendetektoren in den USA und Italien. Die Wissenschaftler beschreiben ihren Fund im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters. Vögel verbreiten Fischeier. Selbst in entlegenen Gewässern, die weder Zu- noch Abflüsse besitzen, kommen mitunter Fische vor. Wie sie dorthin gelangt sein könnten, dieses Rätsel haben Forschende aus der Schweiz jetzt mit Experimenten aufgeklärt. Sie ließen Stockenten den Rogen, also die Eier von zwei Karpfenfischarten, fressen. Anschließend untersuchten sie die Ausscheidungen der Enten. Dabei zeigte sich, dass ein kleiner Teil der Fischeier, in den Versuchen waren das 0,2%, die Darmpassage so überstand, dass sich daraus noch muntere Fischlein entwickeln konnten. Eine Überlebensrate von 0,2% erscheint rechnerisch nicht viel. Da Vögel aber große Mengen der kleinen Fischeier fressen können, dürfte es sich bei der Verfrachtung im Darm doch um einen bedeutenden Verbreitungsweg handeln, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin PNAS. Drohnen lernen akrobatische Manöver, und zwar völlig selbstständig. Das berichten Forschende der Universität Zürich in einer Studie auf dem Preprint-Server archive.org. Die Wissenschaftler statteten Quadrocopter-Drohnen mit einem Navigationsalgorithmus auf Basis künstlicher Intelligenz aus. Dann gaben sie dieser Software bestimmte Flugbahnen vor, die Rollen, Loopings und andere akrobatische Manöver darstellen. Durch eigenständiges Training lernte die künstliche Intelligenz allein auf Basis von Simulationen, welche komplexen Steuerbefehle nötig sind, um derartige Flugkunststücke exakt auszuführen. Das System könnte eines Tages helfen, autonome Fluggeräte im Such- und Rettungseinsatz schneller, wendiger und effizienter fliegen zu lassen. Eine jüngere Bevölkerung ist nicht vor Covid-19 gefeit. In Europa gilt das Alter als einer der wichtigsten Risikofaktoren für eine Erkrankung mit Covid-19. In Ländern Südamerikas und Afrikas hat die Corona-Pandemie aber ähnlich stark zugeschlagen, obwohl die Bevölkerung dort im Durchschnitt deutlich jünger ist. Forschende des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung haben dafür eine Erklärung gefunden. Der Anteil der Menschen im Erwerbsalter, die bereits Vorerkrankungen aufweisen, ist in diesen Ländern höher als in Europa. Der Vergleich von Gesundheitsdaten zeigt beispielsweise, dass der Anteil der Anfang 20-Jährigen in Brasilien und Nigeria, die bereits an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leidet, mehr als doppelt so hoch ist wie in Italien. Häufigere Vorerkrankungen könnten den epidemiologischen Vorteil einer jüngeren Bevölkerung bei Covid-19 zunichte machen, so die Forscher. Die Studie ist im Fachmagazin PNAS erschienen. Neuseeland verbietet die Treibnetzfischerei. Und zwar zum Schutz von Delfinen. Das hat die Regierung Neuseelands bekannt gegeben. Die Maßnahme soll helfen, die bedrohten Maui- und Hektor-Delfine in den Gewässern Neuseelands zu erhalten. Maui-Delfine, die nur vor Neuseeland vorkommen, gelten als die mittlerweile seltenste Delfinart der Welt. Von ihnen soll es nur noch 63 Tiere geben. Vor 40 Jahren waren es noch über 2000. Eine genetische Fehlfunktion löst Migräne aus. Für starke anhaltende Kopfschmerzen gibt es verschiedene Ursachen. Ein Forscherteam aus der Schweiz hat jetzt für eine bestimmte, aber relativ seltene Form der Migräne, die sogar vererbt werden kann, die Zusammenhänge aufgeklärt. Es handelt sich um die familiäre hemiplegische Migräne Typ 2. Wie die Forschenden im Fachmagazin Science Advances schreiben, sorgt eine Genveränderung dafür, dass sternförmige Zellen im Gehirn, sogenannte Astrozyten, bestimmte von den Neuronen freigesetzte Botenstoffe nicht so schnell abbauen wie normal. Dadurch steigert sich der Erregungszustand der Neuronen, wodurch sie noch mehr Botenstoffe ausschütten. Bestimmte äußere Reize können so einen Teufelskreis einleiten, der zu den starken Kopfschmerzen führt.
Sternzeit, 24. Juni. Fred Hoyle und die Schande des Nicht-Nobelpreises. Vor 105 Jahren kam in England Fred Hoyle zur Welt. 1957 hat er in einer epochalen Arbeit gemeinsam mit einigen Kollegen erklärt, wie in Sternen Elemente entstehen, die schwerer sind als Helium. Später entdeckte Fred Hoyle auch noch, wie sich bei Supernova-Explosionen Elemente bilden, die schwerer als Kohlenstoff sind. 1983 erhielt William Fowler den Physik-Nobelpreis für seine Arbeiten über die Elemententstehung. Fred Hoyle wurde übergangen. Der Garchinger Astrophysiker Wolfgang Hillebrand war dabei, als William Fowler den Anruf des Nobelkomitees bekam. Er erinnert sich, dass Fowler nach dem Telefonat ganz konsterniert, warum nicht Fred, gefragt habe. Vermutlich hat man Fred Hoyle nicht ausgezeichnet, weil er Mitte der 70er Jahre den etablierten Wissenschaftsbetrieb verlassen hatte. Er schrieb unter anderem Science-Fiction-Geschichten, was dem Nobelkomitee wohl nicht gefallen hat. Fred Hoyle hatte den Preis verdient wie kaum jemand sonst. Ihn zu übergehen, kann nur persönliche Gründe gehabt haben. Hoyle war keineswegs ein Querulant, wie es oft heißt. Als guter Wissenschaftler liebte er es aber, den Finger in die Wunde so mancher vermeintlich schlüssiger Theorie zu legen. Die Urknallhypothese vom sich ausdehnenden Kosmos verfolgte er sehr kritisch. Seine Einwände zeigten, dass sich manches Phänomen auch anders erklären lässt. 2001 ist Fred Hoyle, auch ohne Nobelpreis einer der größten der Astronomie, im Alter von 86 Jahren verstorben.
Gleich im Anschluss folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft und auch dort sind die aktuellen Corona-Ausbrüche ein Thema. Damit endet Forschung aktuell. Am Mikrofon war Michael Bödecker.